Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ihr seid hier im Runner's World Podcast und Folge 131 hat ein ziemlich aktuelles Thema. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, zuletzt sind die Weltrekorde gefallen. Und zwar sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Bei den Männern war es in Chicago, bei den Frauen ist in Berlin der Marathon-Weltrekord gefallen mit einer sensationell schnellen Zeit. Deswegen besprechen wir das Thema Weltrekorde nicht allein, sondern meine beiden Kollegen Martin Grüning und Henning Lehnertz haben sich zur Verstärkung den Race-Direktor des Berlin-Marathons geholt, und zwar Marc Milde. Der gibt spannende Einblicke hinter die Kulissen einer so großen Veranstaltung und wie viel Planung eigentlich dahinter steckt, dass dann tatsächlich auch ein Marathon-Weltrekord gelaufen wird. Und außerdem philosophieren die drei auch ein bisschen über den Ausblick, welche Zeiten wohl bald noch fallen werden im Marathon. Das gibt's also jetzt hier. Ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Legst du los? Oder?
Nein, leg du los.
Okay.
Ihr kennt euch viel besser.
Ja, ja. Also ich freue mich, dass wir es geschafft haben, darf man das sagen in deinem Fall? Doch, ich sag's einfach. Den legendären Race Director Marc Milde vom Berlin Marathon hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Shame on me, lieber Marc. Ich weiß tatsächlich nicht, an wie vielen von den 13 Weltrekorden in Berlin du persönlich beteiligt warst. Vielleicht haust du das mal direkt am Anfang hier raus, bevor wir dann tiefer ins Thema Weltrekorde, Marathon-Weltrekorde einsteigen. Wir, das heißt hier mein Kollege Henning Lehnertz.
Moin.
Martin. Und du, lieber Marc, wie viele Weltrekorde waren es, an denen du direkt beteiligt warst?
Also es ging los, also erstmal vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf und mein Wissen mit euch teilen kann. Also eigentlich ging es los für mich 1999, Tekla Lerup. Das war sozusagen die erste, bei denen ich so richtig offensiv mein Händchen mit dabei hatte oder drin hatte oder wie man es am besten sagt. Und und seitdem kamen noch einige dazu.
Das heißt also, elf.
Sogenannter Race Director, ja, bin ich in dem Sinne ja erst seit 2004, aber mit den Weltrekorden, ja, wird es der elfte gewesen sein, denn ja.
Wow. Es wird keinen weltweit geben, der so viele Marathon-Weltrekorde mit begleitet hat. Wir gehen später noch so ein bisschen darauf ein, was wirklich so deine Rolle ist. Dein offizieller Titel ist aber Race Director in Berlin, richtig?
Das ist richtig, ja, genau. Der Race Director des BMW Berlin Marathon.
Des BMW Berlin Marathons, sehr, sehr cool. Und wir kommen natürlich zu diesem Podcast, weil ganz, ganz aktuell eben in Berlin ein, in dem Fall darf man das sagen, Fabel-Weltrekord aufgestellt wurde von Tigist Assefa, auch darüber können wir uns noch streiten jetzt, wie der richtige Vorname heißt. Die lief 2:11:53, die erste Frau, die unter 2:14, 2:13, 2:12 gerannt ist. Also das war schon sensationell. Und jetzt ganz, ganz aktuell, dieser Podcast kommt am Freitag, den
20. Oktober.
20. Oktober raus. Also fast ganz aktuell dann auch ein neuer Männerweltrekord von Kelvin Kiptum in Chicago, der als erster Mensch unter 2:01 Stunden offiziell lief. Genau.
Und euch damit ja einen Marathon-Weltrekord geklaut hat in Berlin. Kann man so sagen. Tigist hat den Frauenweltrekord nach Berlin geholt und zwei Wochen später hat sich dann Chicago revanchiert.
Genau, ja, das ist schon, also irgendwie auf der einen Seite ist es natürlich ein bisschen traurig für uns, wenn man diesen Rekord verliert. Auf der anderen Seite, war dieser Männerweltrekord seit 2004 bei uns, seit 2003 sogar, also rund 20 Jahre, also von daher ist es ja so, dass ich okay damit bin, wenn dieser Rekord auch woanders hingeht. Ich meine, genauso wie andere Athleten den Rekord brechen, ist es halt, gehört es dazu. Also Records are meant to be broken. Und also von daher ist es cool. Bisschen traurig bin ich natürlich schon. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt hier bei unseren Kollegen und Freunden in Chicago passiert, dann bin ich da auch fein mit und die haben es auch verdient seit vielen, vielen Jahren. Bemühen die sich um schnelle Männer und jetzt hat es bei denen auch mal geklappt. Das ist doch auch eine schöne Sache.
Mal, muss man auch sagen, mal wieder geklappt. Die hatten ja schon zweimal auch Männerweltrekorde. Richtig, ja. Steve Jones, ja, 208,05 und Khalid Kanucci. Und die haben sich tierisch darüber gefreut. Ganz anders als du ist ja der Race Director Pinkowski da wild durchs Bild gesprungen. Du bist ja immer eher wahnsinnig zurückhaltend. Ist das so dein Naturell auch?
Ja, also ich bin einer, der jetzt nicht unbedingt seine Emotionen ganz stark nach außen trägt, also jetzt weder im positiven noch im negativen Sinne, aber hört sich jetzt vielleicht doof an, aber wenn das jetzt sozusagen, also war die Reaktion natürlich bei unserem ersten Weltrekord, den ich so richtig mitgekriegt habe, das war bei Da Costa 1998 natürlich auch anders und also jetzt im Falle von Kerry Pinkowski in Chicago, denn es ist halt nochmal anders, als wenn das dann halt jetzt nicht falsch verstehen, schon wieder ein neuer Weltrekord ist. Also ich meine, ich freue mich darüber auch jedes Mal und es ist für uns auch immer wieder toll und es hebt diese ganze Veranstaltung, die wir da machen, denn halt auch nochmal höher. Also das ist irgendwie beflügelnd für alle. Alle reden drüber, alle finden es toll. Man ist auf den Zeitungen drauf und so. Also das ist schon wirklich eine ganz tolle Sache für jeden Veranstalter. Wir hatten das ja schon am Anfang festgestellt, dass wir schon einige Male jetzt in den letzten Jahren dieses Glück in Berlin hatten. Und von daher fällt eine große Erleichterung einem ab und man freut sich drüber, aber es ist jetzt nicht ganz so, dass ich jeden umrenne und wir versuchen auch, also man versucht es ja auch so ein bisschen zu inszenieren und in dem Fall lief ja der neue Weltrekordler dem Kerry direkt in die Arme und wir versuchen dann eigentlich schon da jemanden hinzustellen, der noch näher an dem Athleten dran ist. Also ich kenne mittlerweile Eliud Kipchoge über seit einem knappen Jahrzehnt natürlich auch relativ gut, würde ich behaupten. Aber es ist schon noch ein Unterschied, ob da ihn der Trainer in Empfang nimmt, der Tag für Tag mit ihm arbeitet, oder ob es der ist, der ihn vielleicht zweimal im Jahr sieht.
Ja, ich glaube, das ehrt dich sehr. Also wenn man das so beobachtet, hinterm Zielstrich, du stehst immer extrem bescheiden am Rande und schmunzelst dann so ein bisschen, wenn da so ein Weltrekord kommt. Ich glaube, das ehrt dich, dass du da die Plattform... Ja, und es ehrt dich, dass du da die Plattform denen weiterhin gibst, die natürlich dann auch da die Leistung am Schluss gebracht haben.
Ja,
dem
klar,
Coach
ja,
und dem Athleten, der Athletin vor allem.
Ja. Was mich interessieren würde, welchen Weltrekord findest du so im Rückblick am beeindruckendsten? Oder welcher Weltrekord ist dir so wirklich ins Gehirn gebrannt von den zahlreichen, die es ja in Berlin gab?
Also ich glaube, das ist dann der, der vermutlich auch am meisten Arbeit gemacht hat, am meisten Anstrengung gekostet hat im Vorfeld, würde ich sagen, ist der Weltrekord von Naoko Takahashi, die 2001 hier als erste Frau unter 2,20 gelaufen ist, weil, also zu dem Zeitpunkt hatten wir auch schon ein Männer- oder zwei Frauenweltrekord, ein Männerweltrekord. Also wir hatten schon zu dem Zeitpunkt unseren Namen gemacht, aber waren jetzt noch nicht so die Go-To-Destination für Weltrekorde, sondern da musste man noch sehr viel mehr Arbeit rein investieren in den Athleten und die Manager, die davon zu überzeugen, dass hier in Berlin das beste Pflaster, der beste Service für solche Vorhaben ist. Und es hing dann letztendlich auch eine ganze Menge dran, weil dadurch, dass sie als, ja, man muss sagen, sie war ein Popstar in Japan. Also sie ist hier in Berlin gelaufen. Da mit der Zeitumstellung ist es 7, 8 Stunden später. Das heißt, sie kommt hier um 11 ins Ziel, dann ist es da 19 Uhr oder ich weiß nicht genau mit der Zeitumstellung, 20 Uhr gewesen. Und da haben dann mal 56% der Fernsehzuschauer zugeschaut, also zur besten Sendezeit. Da ist so, als wenn hier Fußballnationalmannschaft Halbfinale Europameisterschaft spielt oder irgendwie sowas. Ja, also so eine Begeisterung herrschte da in Japan und so spielte sich das halt auch für uns hier ab, dass dort ja, also ein großer, unser erster richtig großer Fernsehvertrag dabei war, japanische Sponsoren, die wir da hatten. Ich weiß gar nicht mehr, Martin, du warst, glaube ich, auch mit da, was wir hier an japanischen Journalisten hatten. Das war schon unglaublich. Und also von daher ist das wohl der gefühlt, ja, ich werde jetzt nicht sagen anstrengendste, aber der am meisten haften gebliebenste Weltrekord ist.
Spannend. Du hast gesagt, da stand ganz viel Arbeit im Vorhinein, die man erledigen musste. Was war das alles? Also war das ist dann so richtig geplant. Also es ist klar, die soll da hinkommen und die soll Weltrekord laufen. Das war jetzt kein Zufall, weil sie halt fit war, ja, sondern das war klar.
Nee, also lustigerweise geht die Geschichte schon so los, dass wir bei einem Ames-Kongress 1999 in Košice waren und da ist sie gerade ein halbes Jahr vorher oder so, ist sie in Bangkok eine 2:21 gelaufen bei ziemlich schweren Bedingungen und da kam der Ames-Präsident, ein Japaner, der kam dann auf meinen Vater und mich zu und sagt, hier, Takahashi, die läuft bei euch demnächst Weltrekord. Und das haben wir erstmal so zur Kenntnis genommen und dann meinte sie, ja, er läuft erstmal Olympische Spiele, aber dann kommt sie nach Berlin. Und dann ist die Olympische Spiele gelaufen, ist Olympiasiegerin geworden und hat dann diesen, ja, Boom ausgelöst und da war dann natürlich nicht nur Berlin an ihr interessiert, sondern halt auch Chicago, die eine Woche nach uns stattgefunden haben. Und dann, ja, war das so, dass die natürlich auch, ich will jetzt mal sagen, mit harten Bandagen gekämpft haben. Also es war dann halt, dass da Fernsehsender für Laufveranstalter unbekannte Beträge in den Raum gestellt haben, um sich die Übertragung zu sichern. Und ja, da kamen dann, tauchten auf einmal Manager auf, die vorher noch nicht so viel mit dem Laufsport zu tun hatten. Und ja, also es war eine relativ komplizierte Geschichte, aber mit ja auch der Möglichkeit, dass wir hier Menschen einbringen konnten oder japanische Partner einbringen konnten. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir einen Partner auf der unteren Teil der Startnummer, Diver Securities, die sicherlich hier in Deutschland, Europa kein Mensch kennt, die sogar in japanischer Schrift auf dieser Startnummer gedruckt hatten. Ja, also was man ja sich überlegen muss, also man verliert ja natürlich dadurch auch Werbewirksamkeit im Rest der Welt, wenn man Japanisch schreibt. Aber so groß war der Wunsch, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Und ja, also von daher war das, muss man sagen, irgendwie der für mich der krasseste Weltrekord, aber dann auch der kürzeste. Also ich weiß nicht, das ist war dann nämlich so, also nachdem das dann alles durch war, bin ich in Urlaub gefahren mit ein paar Freunden damals und eine Woche später, wir irgendwo in Spanien unterwegs, klingelt bei mir das Telefon und mein Vater ist dran und fragt, ob ich sitze und ich sage, ja, sitz hinten im Auto. Naja, wir sind den Rekord schon wieder los. Da ist dann quasi eine Woche nach uns in Chicago, Catherine DeRaba, nachdem Nakaoko Takahashi, genau, ist 2:19:46 gelaufen und die ist dann 2:18:47 gelaufen. Also das war dann halt auch wie gewonnen, so zerronnen gefühlt. Aber wir waren die Ersten unter 2:20. Also.
Ja, ist natürlich für alle immer spannend, was, also weil ihr jetzt schon so, weil du jetzt so ein bisschen gesagt hast, ihr macht einen Weltrekord. Was macht, warum machen dann nicht ganz viele andere auch den Weltrekord? Warum gelingt es Berlin, die Stadt zu sein, das Rennen zu sein, der BMW Berlin Marathon, das Rennen zu sein, bei dem eben mit Abstand am meisten Marathon-Weltrekorde bisher aufgestellt wurden? Was ist anders in Berlin?
Ja, ich würde sagen, dass wir zum einen eine tolle Strecke haben, also Das ist ja wahrscheinlich das, was den meisten als erstes im Sinn kommt.
Was heißt
es
toll?
Muss flach sein.
Flach.
Also okay. Flach ist hilfreich auf jeden Fall. Wenig Kurven ist hilfreich. Also ich weiß gar nicht genau, ob Chicago vielleicht sogar flacher ist als Berlin. Zumindest haben wir weniger Kurven. Wir haben geschmeidigere Kurven, wie das immer unser Kursstreckenvermesser John Kunkler sagt. Also es ist halt nicht so, in den USA kennt man ja, wenn man da sich einen Stadtplan anguckt, die sind alles 90 Grad Kurven, nicht? Und bei uns sind die dann doch öfter ja irgendwie runder. Also es sind halt nicht, wenn man sich das anguckt, wir laufen am Anfang durch einen Kreisverkehr, da sind die sowieso gewölbt und laufen dann über auch die eine oder andere Brücke und da geht es dann halt nicht im rechten Winkel rum, sondern es geht halt irgendwie so gefühlt geschwungen herum. Und dann haben wir dadurch auch lange Geraden, auf denen die Läufer und Läuferinnen toll laufen können. Der Untergrund spielt auch eine Rolle. Wir haben natürlich auch Löcher in unserem Asphalt, aber trotzdem scheint unser Asphalt größtenteils, glaube ich, mehr zurückzugeben als vielleicht der Beton, der oft in den USA genutzt wird. Genau. Also von daher jetzt vielleicht auch mit den ganzen Schuhen kommt es ja auch noch hinzu. Ist es eine Unterstützung? Denn haben wir meistens sehr stabile Wetterverhältnisse. Also wir haben ja das Glück, dass uns Ende September der Wettergott auf die Schulter oder über die Schulter guckt, wie immer man es beschreiben will, uns oft mit sehr gutem Wetter beschenkt. Wobei es halt auch immer denn so ist, wenn man in die Stadt kommt, dann wird es dann schon doch wieder ein bisschen windiger oder der Wind frischt auf oder es wird wärmer. Das war in diesem Jahr auch so. Aber trotzdem im großen Durchschnitt haben wir halt sehr gute Wetterbedingungen. Dann haben wir ein begeisterungsfähiges Publikum oder ein tolles Publikum, das dort an der Strecke ordentlich Rabatz macht. Und dann geben wir uns natürlich auch große Mühe, den Läufern jeden Wunsch im Vorfeld von den Augen abzulesen oder halt im Zwiegespräch, im Dialog mit den Managements das so zu machen, wie es für sie am besten passt. Und dann kann es sein, dass, also jetzt nochmal auf den Bereich Takahashi, war das denn so, dass sie 10 Tage vorher ankam, um sich hier einzustellen, hatte einen Koch dabei, 2001. Das haben jetzt mittlerweile mehrere, aber damals war es halt irgendwie unheard of. Massage sowieso, 2 Trainer, ein Manager und so. Und dann haben wir sie außerhalb von Berlin erstmal irgendwo untergebracht, wo sie sich dann halt irgendwie die letzten Tage vorbereitet hat und so. Dann versuchen wir das Programm, dass wir die Tage vorher haben, die Athleten da auch nicht von einem Medientermin zum nächsten zu schieben, sondern halt entsprechend in der Ruhe zu gönnen. Und dann halt während des Rennens auch, ich meine, mittlerweile wird Bottle Klaus ja in allen Munden sein. Also diesen Service, Getränke anzubieten, die von einem Helfer gereicht werden, machen halt nur relativ wenig Läufe. Also wir machen das ähnlich wie bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Da ist es auch so, dass man in diesen bestimmten Bereichen die Getränke reichen darf. Man darf sich nicht bewegen. Man muss das in diesem abgesperrten Bereich die Hand hochheben und kann denn so mitgeben. Und dadurch, ja, ist die Übergabe halt einfach einfacher. Und bei uns ist dennoch die Besonderheit, dass es nicht so ist wie bei manchen Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, hat man einen Rundkurs und da wird dann dieser gleiche Versorgungspunkt mehrfach angelaufen, dann kann immer der gleiche Trainer dort stehen und das ausgeben oder betreuen. Und bei uns müssen halt die Freiwilligen von A nach B nach C nach D fahren, um das zu machen. Und ja, das machen wir an 8 Stationen. Und als dann 2 Monate vor seinem Lauf in 2018 war das, glaube ich, da kamen gerade die neuen Getränke, Morten, hoch, die quasi schnelle Energie zur Verfügung stellen, aber dadurch zum Teil auch in kürzeren Abständen getrunken werden müssen, kam dann die Frage auf, ja, wie können wir das machen? Wir würden gerne, dass er alle 2,5 Kilometer anstatt 5 Kilometer trinkt. Und dann haben wir halt innerhalb von, ja, 6, 7 Wochen unsere anderen Versorgungspunkte, die wir da auch hatten, ertüchtigt, das zu machen. Also das heißt halt, andere hätten das vielleicht gesagt, nee, ist uns zu kompliziert, wollen wir nicht oder so, aber wir haben es dann, um da möglichst gute Voraussetzungen zu machen, haben wir das gemacht. Dann haben wir dieses kam Weltrekord raus, zufälligerweise, ja. Dann haben wir dieses Zeitnahmesystem, dass der Läufer ganz genau weiß, wie schnell er unterwegs ist. Ich glaube, in Berlin zum ersten Mal aufgegleist. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches Jahr das war, mit dem Sean Hartnett aus den USA. Das heißt, der Läufer läuft an einem Kilometer vorbei. Da ist es relativ einfach, wenn ich die Uhr lesen kann und sehe, und sie ist richtig eingestoppt am Führungsfahrzeug, dass ich jetzt nach 2,55 angegangen bin, aber ab Kilometer 2 muss ich dann schon rechnen. Da muss ich mir entweder gemerkt haben, 2,55, okay, jetzt bin ich hier 5,53 gelaufen, dann bedeutet das, Martin, was ist er denn gelaufen?
Dann ist er eine 2,58 nochmal draufgelaufen.
Genau, und das bedeutet, welche Endzeit läuft er dann?
Dann läuft er eine 2,04,27.
Stimmt, gut gerechnet. Gut, das machst du jetzt im Trocknen, ohne zu laufen. Der läuft aber einen Marathon und hat bestimmt nach, keine Ahnung, bei 15 Kilometern oder nach 10 Kilometern weiß er das halt nicht mehr genau. Also sprich, ich glaube, die Zahl war jetzt auch erfunden von dir, würde ich einfach mal so sagen. Aber kommt in der Sache schon ziemlich nah. Auf der anderen Sache ist es halt auch schon ziemlich eine Unterstützung, die wir da bieten, dass der Läufer halt ganz genau weiß, ich laufe jetzt auf 201, 203, 204 hin. Und das dann halt quasi auch von Anfang an, also du bist oft genug, keine Ahnung, ob du immer so gut gepaced war, dass du den ersten Kilometer nicht zu schnell eingegangen bist. Wir haben dann angefangen, alle 200 Meter erste Zeiten zu nehmen, um denen schon zu dem Zeitpunkt zu sagen, ey Jungs, ihr seid zu schnell oder ihr seid zu langsam, werdet schneller. Und so ziehen wir dann alle Zwischenzeiten bis Kilometer 2, alle 200 Meter durch und danach alle 500 Meter. Ja. Und ich weiß jetzt keinen anderen Marathon, der das so macht. Also von daher steckt da halt auch noch viel Liebe im Detail oder viel Aufmerksamkeit im Detail. Und all diese Teile zusammengeworfen ergeben dann wohl die Situation, dass wir hier in Berlin beste Voraussetzungen haben, um Rekorde zu laufen.
Mhm. Ja, ein großes Ganzes offensichtlich. Was so in den Details meint schon, man, ja. Das könnte man doch gut kopieren, aber ja. Offensichtlich gelingt das ja nicht unbedingt immer.
Muss man erstmal machen, ja. Genau.
Ist ja wahrscheinlich auch nicht so günstig, ne? Ich meine, das muss man halt alles irgendwie umsetzen, finanzieren. Das muss irgendwer können. Irgendwer muss das Know-how und die Technik mitbringen. Und wenn man halt ein Marathon ist, wo jetzt niemand Weltrekord läuft, weil sich niemand entsprechend angemeldet hat, dann macht man es halt wahrscheinlich auch nicht. Das ist so ein bisschen, ne, das Ding, wer sowas zuerst umsetzt, hat dann halt das Glück, dass die Leute auch immer wieder dorthin kehren möchten. Mhm. Und ein Eliud läuft ja jetzt auch nicht mehr in Hamburg. Er hat dann hier in Hamburg angefangen, hier ist er seinen ersten Marathon gelaufen und jetzt kehrt er halt nicht mehr nach Hamburg zurück, weil er weiß, okay, in Berlin, da konnte ich schnell laufen, kann ich schnell laufen. Schon spannend.
Wobei natürlich vermutlich auch, und da wirst du nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber spielt das Geld auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle, wo dann welcher Athlet am Schluss läuft. Und eventuell entscheidet er sich dann auch mal gegen die Weltrekord-Garantiestrecke in Berlin und für ein anderes Rennen. Es hätte ja eigentlich jeden gekitzelt, Kelvin Kiptum, der dann in Chicago eben jetzt nach Berlin dem Weltrekordgarant ist, auch in Berlin am Start zu sehen in einem Duell gegen Eliud Kipchoge. Aber ich vermute, sowas ist dann gar nicht finanzierbar oder da wird der Kipchoge gar nicht mehr antreten, wenn der Bedingungen stellen, wer da mit am Start stehen darf.
Ja, also das sowas, da geht es natürlich auch hin. Also er wird auch mitgekriegt haben natürlich, dass das quasi ein starker Läufer ist, der seine Position halt angreift. Auf der anderen Seite, ja, geht es auch dort um Geld natürlich. Aber wenn man es in Relation zu den Kollegen im Fußball oder Basketball in den USA oder sonst wo sieht, ist das natürlich alles sehr bescheiden, was wir hier machen. Aber trotzdem ist es richtig, dass wir vielleicht eine größere Geldtasche haben als der Hamburg-Marathon oder der Frankfurt-Marathon, dann aber wieder im Vergleich zu New York und London und ziemlich auch sicher Chicago, dann doch auch kleinere Brötchen backen. Aber dann ist es halt Ja, es gab mal halt den Ausdruck von Paul Tergatz, der bei uns 2003 den Rekord gelaufen ist, der auch eine stolze Summe für unsere Verhältnisse erlangt hat, aber sicherlich in Chicago das Dreifache bekommen hätte. Aber der war relativ am Ende seiner Karriere, da spielte das Geld nicht mehr so die große Rolle. Und da hieß es halt, ja, er ist hier, um History zu machen, Geschichte zu schreiben und nicht des Geldes wegen. Und ja, also von daher ist das halt, spielt es halt auch zusammen. Also es ist nicht wegzudiskutieren, der Faktor, aber da glaube ich, werden euch oder wenn ihr da hinter den Kulissen die Manager fragt, werden die nicht sagen, dass Berlin das Rennen ist, das das meiste Geld raushaut. Also da würden die sich sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle mehr wünschen. Aber halt durch auch, muss man sagen, die Unterstützung von anderen Partnern. Also sind wir ja nicht die Einzigen, die dann in die Tasche greifen, wenn so ein Sportler hier schnell läuft. Da gibt es ja auch die Partner oder die Schuhfirmen, wie man das bei uns so sagt, die dann auch verstimmte oder bestimmte Rekordboni auszahlen, wenn die gelaufen werden. Und dann, ja, dann muss man halt abwägen. Gehe ich auf die sichere Bank Berlin, wo ich eine gute Chance habe, oder mache ich das halt vielleicht in Chicago, wo es auch mal ziemlich warm sein kann? Ist ja halt dann letztendlich oder windig, klar. Also von daher sind da mehrere Unbekannte in dem Spiel und ja, für uns ist es oft gut ausgegangen.
Darf ich vorpreschen?
Unbedingt.
Mit einer Frage. Also wenn ich jetzt so die Geschichte des Berlin-Marathons, der Weltrekord des Berlin-Marathons mir so Revue passieren lasse, dann sind für mich so die drei Highlights tatsächlich 98 Ronaldo da Costa, weil er der erste Mensch war, der einen Marathon schneller als 20 Stundenkilometer lief. Ist irgendwie so eine Schallmauer gewesen. Mhm. Dann schon.
Also vielleicht, wenn ich unterbrechen darf, also 20 km/h oder unterm Dreierschnitt.
Unterm Dreierschnitt.
Für viele, genau. Läufer.
Ja, das genau. War so.
259.
Das war so ein Ding. Dann Takahashi, hast du schon gesagt, erste Frau unter 220. Aber jetzt muss ich, nicht nur, weil es das Aktuellste ist, für mich war jetzt auch als jemand, der das jetzt seit Jahrzehnten begleitet, war der aktuelle Weltrekord von Assefa nochmal was ganz anderes. Also es klar, wir haben schon mal, man hat es dann, in dem Moment hatte ich es irgendwie vergessen. Klar, Paul Radcliffe hat damals auch den Rekord, den eben erwähnten, von De Reba auf 2:17, dann 2:15, 25 innerhalb von wenigen Monaten verbessert. Das war eigentlich noch ein größerer Schritt, wenn man die Minuten so sieht. Aber trotzdem kam ja jetzt dieser Assefa-Rekord von 2:14:04 von Koske, 2:19 auf 2:11:53. Der kam mir so gewaltig vor. Also ging es euch auch so? Oder bin ich jetzt einfach nur gerade beeindruckt, weil es so ganz aktuell ist?
Also für mich hat es total umgehauen, weil es halt einfach, sie hat die 2:13 einfach mal ausgelassen, sie hat die 2:12 mal ausgelassen und ist halt gleich auf eine 2:11. Das ist Wahnsinn und das sind Zeiten, wo wir uns vor ein paar Jahren ja noch für deutsche Männer sehr gefreut hätten, wo wir gesagt haben, krass, okay, jetzt ist der Flieger mal unter 2:12 gelaufen oder so. Ist er nicht, genau.
Aber ein guter Läufer, aber das
wir
ist
hätten,
er nicht.
Wir hätten uns ja dann gefreut. Und das finde ich einfach so beeindruckend, dass wir jetzt in diesen Sphären angekommen sind und das auch für mich tatsächlich irgendwie aus dem Nichts kam. Also ich bin davon ausgegangen, sie läuft auf Weltrekord an und dann läuft sie am Ende entweder 10 Sekunden Weltrekord oder sie platzt halt.
Geht kaputt.
Ne, die zwei Möglichkeiten gibt's ja. Aber das war ja so unfassbar beeindruckend, in welcher Manier sie dann da durchgestiefelt ist und einfach so viel schneller gelaufen ist als jemals zuvor. Und diesen Mut zu haben, das überhaupt anzulaufen, das finde ich halt so beeindruckend. Normalerweise ist es ja so, und das ist auch für mich einer der Gründe für diese Weltrekordentwicklung, das, was schon mal jemand geschafft hat, das traut man sich im Zweifel dann auch selbst zu. Und dann geht man so Stück für Stück nach vorne. Und sie hat jetzt einfach so viele Schritte irgendwie in meiner Wahrnehmung ausgelassen. Und das war ja auch erst ihr dritter Marathon. Und die mit quasi keiner Erfahrung sich wieder so verbessert, das ist für mich der absolute Wahnsinn. Und ja, das beeindruckt mich am allermeisten daran tatsächlich. Also der Frauenweltrekord ist für mich jetzt auch, da bin ich mal gespannt, was ihr denkt, tatsächlich auch beeindruckender als der neue Männerweltrekord von Kelvin Kiptum in Chicago. Also tatsächlich, unabhängig davon, dass wir jetzt mit dir sprechen, Marc, und der Weltrekord von Tigis in Berlin gelaufen ist, finde ich tatsächlich das sehr, sehr viel beeindruckender.
Ja, also ich gehe da mit, dass das ein wahrer Husarenritt gewesen ist von ihr, das muss man ganz klar sagen. Ich, da ist also vieles, was du gesagt hast, das ergibt totalen Sinn. Also sobald halt irgendwie, ich meine, man hat es ja gesehen, das Beispiel Takahashi und Dereba. Also jahrelang haben die Frauen sich an 2:20 abgemüht, jetzt schafft es eine Woche später, ist eine noch eine Minute schneller. Also das ist ja so ein bisschen, wie du es eben gerade auch schon sagtest. Und es war ja dann eine Riesengruppe, die hier losgelaufen ist, in einem furiosen, dann auch schon fast Weltrekordtempo bei Kilometer 5. Da waren 13, also es waren ja so voll, das waren, glaube ich, 12 Frauen plus diverse Tempomacher. Da war Chaos an der Versorgungsstation, ja, weil die da so geballt aufgetreten sind, die konnten nicht alle gleichzeitig nach rechts gehen. Ich meine, wir versuchen das ja zu entzerren und so weiter und so fort. Also ich glaube, ehe die Tigist ihre erste Flasche so richtig gut bekommen hat, war ab Kilometer 20. Und ja, also das ist schon das krass, wie sie diesen Lauf dann dominiert hat, mit welcher spielerischen Eleganz sie da gelaufen ist. Sie hat natürlich eine sehr gute Vorleistung auf den kürzeren Distanzen, die 2 Minuten 1,59 über 800 Meter, das ist für eine Frau schon ziemlich, ziemlich gut. Da hätte ich noch gerade mit ihr mithalten können, ab 1500 vielleicht auch noch, ab danach hätte sie mich auch total zerlegt, ja, also bin ich in guter Gesellschaft, auch mit Philipp Flieger, obwohl ich natürlich nie einen Marathon...
Müssen wir vielleicht kurz reingrätschen, also sie ist 2016 Teilnehmerin an Olympischen Spielen, über 800 Meter gewesen und hatte eine Bestzeit von 1,59,24 oder so, also das ist schon richtig gut.
Also ist auch da schneller gewesen als ich.
Ja, genau. Es bringt sehr wahrscheinlich damit eine, wenn ich das mal so nennen darf, Grundschnelligkeit oder Unterdistanzleistung mit wie keine andere Marathonläuferin der Welt bisher. Ja. Aber du sagst, große Gruppe, bei 10 Kilometern gingen die alle schon auf Weltrekord. Irgendwie ging es zum ersten Mal auf unter 2,14.
Ja, und dann, also weiß ich auch nicht, was die anderen geritten hat. Also von ihr wusste ich es. Also ich meine, nachdem sie die 2:15 im letzten Jahr in Berlin gelaufen ist, was natürlich auch für mich überraschend war. Ich wusste, wir haben sie relativ spät reingenommen, weil der Trainer sagte, ey, die ist gut in Form und die 2:34, die sie da in Saudi-Arabien gelaufen ist, die kannst du halt nicht zählen. Da war mir schon klar, dass es keine schlechte Läuferin sein wird, weil der Trainer eine ziemlich starke Trainingsgruppe hat. Und ähnliche Sachen hatte ich dann halt im Sommer über auch schon gehört. Und dann haben wir darüber gesprochen, okay, darf sie jetzt mit 2 Tempomachern kommen oder nicht, während die anderen immer nur einen bringen durften. Und da haben wir, weil sie Titelverteidigerin ist und halt in einer absolut guten Form sein sollte, gesagt, ja, okay, kann sie machen. Und also von daher war es jetzt für mich auf keinen Fall völlig überraschend. Es war eher die Deutlichkeit, also diese große Differenz, das war die Überraschung. Und ja, also das ist dann halt vorzughafte oder tolle Bedingungen hier. Eine tolle, also jetzt muss man auch sagen, in Berlin war, ich meine, ich fahre jetzt fast 30 Jahre lang die Strecke am Marathontag ab. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen wie dem. Das ist jetzt ungelogen. Ich habe mehrfach Fotos gemacht an bestimmten Streckenteilen, weil ich da so überrascht gewesen bin. Also das hilft natürlich auch mit. Und dann kommt das natürlich auch zwangsläufig das Thema auf, worüber wir, glaube ich, in den letzten 5 Jahren oder 6 Jahren schon reden. Haben die Schuhe sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen, dass das hier so einen großen Sprung gemacht hat. Und kann man jetzt das gut oder schlecht finden, dass es so ist, diese Entwicklung, dass die Technik eine immer stärkere Rolle spielt heutzutage. Aber irgendwann wurde dieser Prozess gestartet, eingeleitet. Und ich weiß nicht, ob wir wieder so zu einem Zustand kommen könnten, wo man es wieder rückgängig macht. Also sehe ich jetzt aktuell nicht so, aber ja, es ist schon ein krasser Tag gewesen, an den ich mich gerne zurückerinnere.
Aber jetzt Frage im Raum, welcher Weltrekord ist besser? Der von den Frauen, der aktuelle oder der von den Männern?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich sicherlich nicht unparteiisch beantworten kann. Also ich finde den Frauenweltrekord schon ziemlich cool.
2:11:53 gegen 2:00:35.
Ja, also ich meine, ausgerechnet wurde ja auch, allerdings jetzt noch nicht auf den neuen Weltrekord, dass der Abstand prozentual zwischen den Weltrekorden beim Marathon der kürzeste oder die wenige, also glaube ich 5% oder jetzt vielleicht mit 9-6%, während es oft über 100 Meter Sprint 10% sind. Also wenn man danach gehen würde, und ich glaube, anders ist es, glaube ich, schwer, sich daran zu nähern, weil gefällt mir jetzt 2:00 besser oder 2:11 besser, weiß ich nicht. Also von daher, ja, würde ich sagen, ist der Frauenweltrekord der bessere.
Das, was du gerade gesagt hast mit der prozentualen Abweichung, ich habe das gestern mal ausgerechnet und tatsächlich sind es jetzt beim Marathon-Weltrekord, wenn man den Männer-Weltrekord als 100% nimmt, als Basis, die 2:00:35 von Kelvin Kiptum sind die 2:11:53 von Tigist Assefa 8,57% langsamer. Und beim Halbmarathon sind es schon 8,8. Bei 10.000 Meter.
Männer und Frauen.
Genau, bei 10.000 Meter sind es 9,75 und bei 5.000 Meter sind es 10,65%. Also der Marathon-Weltrekord der Frauen ist am dichtesten dran, oder der Weltrekord im Marathon von den Frauen ist am dichtesten an der Zeit der Männer. Prozentual gesehen. Und das zeigt ja auch schon, wie stark Frauen auf den langen Distanzen wiederum sind. Mhm. Ich habe es dann spaßeshalber auch mal nachgeschaut. 100 Kilometer, 6:09:14, also 6 Stunden, 9 Minuten 14 von Nao Katsami zu 6 Stunden, 33 und 11 Sekunden von Tomoe Abe sind es nur 6,09%. Also da ist der Frauenweltrekord am allernächsten dran am Männerweltrekord.
Ja, ich habe es dann auch im Zuge des Berlin-Marathons bei der Übertragung, konnte ich es mir ja nicht nehmen lassen, auf den lieben Ernst von Aken aus den 70er Jahren zu verweisen. Ich werde das auch nicht müde, der schon damals ein Arzt, der am Niederrhein praktizierte und sich sehr, sehr dem Frauen- und Kinderlaufsport verschrieben hatte in den 1970er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also das ist 50 Jahre her, und damals schon sagte, dass die Frauen irgendwann den Männern auf den ganz, ganz langen Strecken davonlaufen. Der wurde natürlich belächelt, belacht. Und das, was du da jetzt so an Zahlen präsentierst und was wir jetzt aktuell sehen, das spricht für dessen weise Worte von damals. Also tatsächlich finde ich auch beeindruckend. Wobei ich jetzt gesagt habe, aktuell eigentlich haben die Frauen in Berlin, hat Assefa so ein bisschen nachgeholt, was die Männer so ganz so in den letzten, mit Eliud Kipchoge eigentlich in den letzten Jahren vorgemacht haben. Also da hat es ja so minimal stagniert bei den Frauen und die Männer sind so sukzessive, dachte ich, wieder weggelaufen.
Du meinst, weil es so lange gedauert hat von Paula Radcliffe's Rekord bis dann Bridget.
Genau, es war so ein bisschen verzögert.
16 Jahre, ne?
Genau, und es fehlte so die 16 lange Jahre, genau. Und es fehlte so die Masse auch, die das kann. Aber wir sehen ja jetzt, Sifan Hassan hat dann nach Assefa, hat jetzt in Chicago eine 2:13 nachgelegt, neuen Europarekord. Also was Marc, glaube ich, eben schon sagte, oder du, nee, Henning, wenn dann mal so eine vorgeprescht ist, dann wir werden jetzt im nächsten Jahr noch mehr Frauen sehen, die in dem Bereich laufen.
Wobei, oder, was dagegen spricht, ist ja tatsächlich Paula. Ne? Also Paula Radcliffe 2003 ist die
2:15:25.
2:15:25, da ist ja wirklich Jahre, 16 Jahre niemand in die Nähe gekommen.
Ja. Ist natürlich dann das Schuhzeitalter, hat dann das Carbon-Schuhzeitalter hat dann zugeschlagen. Ja.
Genau, also ich glaube, als der Reporter, als Elliot, die 2:1:39 gelaufen ist, da von 2:2:57, also 1:20 schneller oder so, da hat denn der Fernsehreporter hier von unserem Worldfeed, Tim Hutchings, der ja ein ausgesprochener, ein Experte der Experten ist, der hat ja von einem Paula Radcliffe'schen Moment gesprochen, also dass er halt da echt nochmal so viel runtergehauen hat. Also von daher gab es da auch diese Sprünge. Also 21 ist ja auch nicht gerade wenig. Also ist der Assefa-Rekord dann halt doch nochmal echt stärker. Und ja, jetzt habe ich gerade den Punkt vergessen, den ich eigentlich sagen wollte. Aber es war halt dieser Paula-Moment, der da gekommen ist. Ich glaube, auf diesen Punkt wollte ich hinaus.
Ja, ja. Ja, wo geht's hin? Also Männer unter 2 Stunden, keine Frage, sehen wir bei. Ah, ja, Marc, du wolltest.
Ja, nee, ich wollte eigentlich.
Wir haben dich totgelabert hier.
Ja, nein, ich habe halt dieses Rennen in der Ferne. Also ich habe den Chicago-Marathon nur die letzte Viertelstunde live gesehen. Ich habe dann bei der Halbzeit mal reingeguckt und habe mir die Ergebnisse angeguckt und da habe ich mir so gedacht, oder da war ich auch hier mit Alessio Punzi von World Athletics unterwegs, also auch einer, der sich ein bisschen auskennt im Marathon. Da hatte ich dann schon irgendwie gesagt, ja, also die Frauen das durchhalten, weiß ich nicht. Also Negative Split ist ja oft das Thema, dass da so gelaufen werden soll. Aber bei dem Calvin Kiptum habe ich mich noch nicht auf der sicheren Seite gewähnt, der, glaube ich, 1:00:48 angelaufen ist und der dann nochmal irgendwie verlängert hat, durchgehend. Und aber also was ich eigentlich sagen wollte, ist, Tigges legt so ein Ding vor und die anderen reagieren gleich, ja. Also die wollen dann halt laufen unter 66 an, was ja dann halt auch Weltrekord gewesen wäre. Und das ist halt vielleicht auch dieses Mindset, vor allen Dingen jetzt von Sifan Hassan, die ja immer noch relativ unbeleckt ist. Die läuft ihren 2. Marathon, ist den 1. irgendwie mitgelaufen, hat 2-mal angehalten, sich gestretched. Also jetzt nicht, weil sie es irgendwie lustig fand, sondern weil sie irgendwie Schmerzen hatte. Und auf einmal ist sie dann, wundert sich selbst, dass sie die anderen wieder eingekriegt hat, ist dann am Buckingham Palace und denkt so, wo ist denn hier das Ziel eigentlich? Und dann sieht sie das da hinten irgendwann und auf einmal fängt sie an zu sprinten, als wäre sonst nichts gewesen und läuft so halt so völlig gefühlt, also so kopfmäßig mental unvorbereitet, da so ein Hammerding raus und jetzt läuft sie halt dann nochmal los und denkt gar nicht so drüber nach, 65-40, ach, mir doch egal, irgendwie wird's schon gehen, wenn die andere das kann, dann kann ich das auch und haut da so ein Ding raus, also das trifft dann irgendwie so ein bisschen auch vielleicht so ein bisschen was No Human is Limited, irgendwie der Lieblingsspruch von Elliot. Ja, also vielleicht muss man manchmal auch irgendwie den Kopf ausmachen und dann ja, passiert irgendwas Krasses.
Ja, ja, ich wollte darauf hinaus, was passiert demnächst? Wann laufen die Männer offiziell unter 2 Stunden? Eliot hat das ja schon in einem Experiment, nenne ich das mal, in Wien getan. Und irgendwie können wir auch ruhig darüber reden, die Frauen werden auch unter 2:10 laufen. Das werde ich noch erleben. Ich bin ja mit Abstand hier der Älteste in der Runde.
Hättest du das auch vor 3 Wochen schon gesagt?
Boah.
Wahrscheinlich nicht.
Nee, ne? Sehr wahrscheinlich nicht. Nee. Sehr wahrscheinlich ziemlich nicht. Ich gebe es zu. Nein. Also Männer unter 2 Stunden auf jeden Fall. Ja, offiziell gar keine Frage. Ich glaube, das sehen wir nächstes Jahr in Berlin. Aber Frauen
no unter pressure, Mark. No pressure.
Frauen unter 2:10. Gut, da muss man ja jetzt dann einfach sagen, was wissen wir, was sich in der Schuhindustrie tut. Das fand ich ja ganz spannend. Im Nachgang zu Berlin gab es ja dann schon auch die Experts, die da den Laufstil von Assefa mal verglichen haben, letztes Jahr Berlin, dieses Jahr Berlin und nach, da kann man sehr schön sehen, dass sie tatsächlich anders läuft, eine höhere Schrittfrequenz hat, viel aufrechter ist, so fast im Hohlkreuz liegt, sehr viel ruhiger aber im Oberkörper, also die Schuhe, die bewirken schon was, da tut sich schon richtig was und das kann natürlich sein, dass da noch mehr passiert. Who knows? Und das muss ich jetzt einmal sagen, weil es ja oft genug an uns rangespielt wird, wir aber diesen Bad Talk gar nicht mögen und uns gar nicht auf dieses Terrain lassen. Ich muss trotzdem einmal sagen, was sonst noch alles da passiert, wissen wir nicht. Wollen wir auch gar nicht wissen, ob es da illegale Dinge gibt. Da könnten wir jetzt nur dumm spekulieren. Da halten wir uns komplett raus. Ja, wir sagen jetzt mal, es sind die Schuhe, es sind Top-Bedingungen. Ich glaube, bei den Frauen, großes Thema, spielt auch eine entscheidende Rolle die Akzeptanz des Sports in den Ländern, in denen diese Weltrekordlerinnen aufwachsen. Emanzipation von Frauen ist dort nochmal in einem ganz anderen Stadium. Ich glaube, dass das sich ändert, wird auch viel mit deren Selbstbewusstsein und damit zu tun haben, dass immer mehr Frauen aus Afrika auch in den Laufsport finden. Und ich glaube, solche Dinge spielen ja auch eine große Rolle. Aber jetzt habe ich euch, ich wollte euch nicht totlabern. Wann unter 2 Stunden mag und wann unter 2:10 bei den Frauen mag.
Ich will nur ganz kurz eine Sache noch einwerfen, auch wenn wir das Thema nicht groß ausrollen wollen. Du hast es so nebenbei angesprochen. Du hast ja das Thema Doping gemeint. Klar, wissen wir nicht, was da passiert, ob das jetzt in Kenia, in Äthiopien, in Deutschland, USA, England, Japan ist. Weiß keiner, bloß es ist halt auch nicht so, dass dieses Thema, also dass wir da die Augen verschließen. Also wir als Abbott Wortmarathon Majors zusammen mit dem AIU und dem Weltverband und mittlerweile ja auch mit Kenia, also mit dem kenianischen Verband und der kenianischen Regierung, haben da doch schon versucht, ein möglichst breites Netz auszuwerfen und zu spannen und hier auch ein Mindestmaß an Kontrolle im Vorfeld, im Training durchblicken zu lassen. Also da sind, also keiner der Athleten, die hierher gekommen ist, der ist ungetestet. Mhm. Sicherlich kann man wahrscheinlich nie genug testen, aber nichtsdestotrotz werden sie dann in den Tagen hier getestet nach der Veranstaltung, aber halt auch schon vor Ort in Kenia und Äthiopien. Und das war vor 3-4 Jahren noch nicht so gut möglich. Mittlerweile, da unten gibt es jetzt das Labor, das funktioniert auch und hat, glaube ich, auch in Kenia schon ein bisschen was bewirkt. Also so ganz blauäugig läuft es nicht ab. Aber nichtsdestotrotz wissen wir ja, dass Jäger und Gejagte, der Jäger meistens im Vorteil ist und man sich schon echt anstrengen muss, um ihn zu überführen.
Du meinst, aber der Gejagte im Vorteil ist?
Stimmt, ja, okay, ja, genau. Ja. In dem Fall, richtig. Also der Jäger, ja, ich habe jetzt ist alles klar. Ja, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, dass man da halt immer
die Kontrollen hinken immer
wahrscheinlich hinterher. Ein Wissen springt, genau, richtig, richtig, so ist es. Und,
aber das finde ich
aber trotzdem
spannenden Hinweis und guten Hinweis. Das war mir jetzt auch gar nicht so richtig bewusst, dass ihr da ja sehr, sehr initiativ inzwischen geworden seid. Und die Athleten, die bei euch Verträge haben, die relevanten Athleten, offensichtlich dann von euch auch im Vorfeld engmaschiger kontrolliert werden.
Genau, das ist so.
Rückwirkend Möglichkeiten, also wenn ihr jetzt sagt, da kommt in 2 Jahren was raus, dass zu dem und dem Zeitpunkt irgendwas nicht mit rechten Dingen zuging, dass ihr dann da irgendwelche Plätze aberkennen könnt, ja, aber vielleicht auch Geld zurückverlangen könnt?
Also Geld zurückverlangen, ja. Ob es dann gezahlt wird, ist immer eine andere Sache. Okay. Aber nichtsdestotrotz ist es halt auch so, also eine Sache, die wir auch schon, also das war mit, bevor wir die World Marathon Majors gegründet haben, auch schon der erste Punkt, wo wir zusammengearbeitet haben, dass wir uns eingesetzt haben, das ist auch Blutproben. Also wir reden jetzt von Anfang 2000er Jahre durchgeführt werden. Also von daher war es schon immer ein Thema mit einer hohen Relevanz für uns. Und beispielsweise dürfen auch Athleten, die schon mal positiv getestet worden sind, alles, was eine längere Sperre als 3 Monate hatte, darf bei uns nicht mehr an den Start gehen. Ja, also das ist halt auch natürlich eine Sache, die dann hinterher wirkt, aber trotzdem soll es auch eine abschreckende Wirkung haben. Also von daher versuchen wir da schon im Rahmen unserer Möglichkeiten das zu machen, aber eine lückenlose Überwachung ist in Deutschland nicht möglich und dann ist es halt in Ostafrika noch herausfordernder. Aber damit glaube ich, sollten wir das Thema vielleicht auch so belassen, weil es ist natürlich...
Vor allen Dingen, weil du noch immer die Antwort schuldig bist, wann ein Mann unter 2 Stunden laufen wird und eine Frau unter 2:10.
Ich meine, wenn das alles so weitergeht, also ich glaube, die Tür für unter 2 Stunden ist jetzt schon ziemlich weit offen. Da braucht man jetzt dann im nächsten Jahr nur das richtige Rennen oder eine Entscheidung, gehe ich nach Paris oder vielleicht doch lieber zu einem Herbstklassiker.
Also du meinst die Olympischen Spiele, bei denen sicherlich nicht so schnell gerannt wird.
Genau, und trotzdem wird das wahrscheinlich das Ziel auch von Kevin Kiptum sein. Elliot hat es sich ähnlich geäußert. Das sind momentan die beiden Protagonisten, die man es am ehesten zutrauen kann. Elliot will zwar nicht, also wird auch nicht jünger. Von daher wird das vielleicht in 2025 ein großes Thema sein oder halt einer der Frühjahrsmarathons mit exzellenten Bedingungen. Also wenn in London das Wetter stimmt, dann könnte ich mir auch schon an der Stelle vorstellen, dass da irgendwas passiert. 2010, da sind wir, glaube ich, noch ein Stück weit hin. Das wird bestimmt noch, ich sage jetzt mal, eine Handvoll, also 4-5 Jahre dauern.
Okay, Handvoll sind 5 Jahre. Okay, war auch schon krass eigentlich.
Oder 5 so kleine Weltrekordverbesserungen, so peu à peu immer. Vielleicht machen die Frauen das jetzt auch ein bisschen defensiver.
Ja.
Also die Luft wird ja dann doch dünner.
Ja, also ist jetzt auch, ich sage jetzt mal, für mich als Veranstalter wäre es natürlich auch der bessere Weg, nicht? Also ich würde natürlich lieber jedes Jahr einen Weltrekord haben, als alle 10 Jahre nur eins.
Mhm. Ja. Jedes.
Aber Amaral Petros, deutscher Rekord, das war noch der uns in der Sammlung gefehlt hat übrigens. Ja.
Richtig.
Wollen wir auch nicht vergessen.
Aha, jawohl. Okay. Richtig, ja. Und klasse Zeit. Schritt von Amaral in die internationale Spitze.
Mela ist ihren Rekord auch bei euch gelaufen, oder?
Du meinst Irina Mikitenko. Ist in Berlin gelaufen.
Gott. Ja. Peinlich.
Genau, aber Melat ist in Berlin auch die zwei ihre Bestzeit in Berlin gelaufen und dann aber hat sie wahrscheinlich ihre Platz 5 in Olympia und hat den Halbmarathon bei uns gewonnen.
Ja, ja. Frauenweltrekord gab es ja schon mit Christa Wahlensieg auch in Berlin. Wobei ich das immer so ein bisschen komisch finde. Das war ja eigentlich nicht im Rahmen des Berlin-Marathons, sondern das war irgendwie, war das der Tag danach bei den Meisterschaften auf selbiger Strecke?
Auf der gleichen Strecke, ja genau.
Okay.
Auf der Strecke des Berlin-Marathons.
Über welches Jahrzehnt spricht
ihr? Also jetzt? Kann man.
77.
Ich glaube 77.
Ja, gut. Also, ja. 1977. Egal, lass uns nach vorne gucken. Marc, wie geht es dir jetzt so wenige Wochen nach dem Weltrekord? Bist du da schon direkt wieder in der Planung fürs nächste Jahr und einen neuen Weltrekord in Berlin? Oder haben wir dich jetzt aus dem Winterschlaf geweckt?
Ja, genau das. Ja, ich wünschte es mir. Nein, also wir sind ja schon natürlich in Vorbereitung. Wir haben nächstes Jahr wollen wir ein tolles Jubiläum feiern. 50 Jahre stehen an. Natürlich ist der Marathon unsere Leuchtturmveranstaltung, wie man sagt. Aber wir haben ja auch noch die einen oder anderen kleineren Veranstaltungen, die mittlerweile auch schon über 30.000 Teilnehmende haben zum Teil. Also wenn ich an den Generali Berliner Halbmarathon denke. Aber ich sage jetzt mal so, New York ist Anfang November, da finden schon mal so erste Gespräche mit Managern oder Athleten statt. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren hatte ich da ein Gespräch mit Shalane Flanagan, die dann auch, es war kein olympisches oder vorolympisches Jahr, gesagt hat, ey, ich will nächstes Jahr nach Berlin kommen, bitte halt es mal im Hinterkopf, ich will hier den amerikanischen Rekord angehen. Also von daher werden da zum Teil schon die Flöcke eingerammt, aber so richtig geht es dann erst im nächsten Jahr los, also dass man dann versucht, die ganz großen Stars, die für einen relevant sein könnten, unterzukriegen und dann wird die Masse nach dem Frühjahrsmarathon dann eigentlich irgendwie festgelegt, wo man dann ungefähr weiß, okay, in welcher Form befinden die sich denn jetzt wirklich, weil wenn ich jetzt damit anfange, einen Vertrag zu machen, ein Jahr lang ist schon eine Menge Zeit im Marathonzeitalter.
Und welche Rolle wird dann Paris spielen, also die Olympischen Spiele, die ja im August stattfinden, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, die ja sehr, sehr ungünstig und nah an Berlin dann liegen aus eurer Perspektive. Also wer in Paris läuft, wird ja nicht Berlin laufen, nehme ich jetzt mal an.
Genau.
Außer Johannes Motschmann im Zweifel, der wird 4 Marathons im Jahr laufen.
Alles laufen, ja. Nein, also Paris wird uns Leute wegziehen, keine Frage. Ich meine, der Vorteil ist, es können sich immer nur 3 pro Jahr oder pro Nation qualifizieren und der kenianische und äthiopische Talentepool ist groß. Mittlerweile bin ich mir auch aber sicher, dass ich trotzdem deutsche Athleten, auch gute deutsche Athleten präsentieren werde können, weil momentan da quasi ein Überangebot ist, was ja auch ganz toll ist. Also von daher werden im nächsten Jahr in Berlin vielleicht kleinere Brötchen gebacken, aber dann gibt es auch wiederum Leute, die ja enttäuscht waren über ihre Nicht-Nominierung und die dann hier losschlagen. Wenn ich mich da an einen gewissen Kenenisa Bekele erinnere, der dann in dem olympischen Jahr 2016 ist er dann, glaube ich, hier wie viel 5 Sekunden über Weltrekord gelaufen, womit keiner gerechnet hat oder so. Also da gibt es dann halt auch Leute, die sich dann beweisen wollen, ey, sag mal, geht's noch? Wieso habt ihr mich nicht nominiert? Und dann hauen die hier einen raus. Also von daher müssen wir einfach mal gucken. Das ist, die Verbände haben teilweise auch eigene Gesetze, wie sie Leute nominieren. Und da kann es uns vielleicht auch in die Hände spielen, dass da einer sich ungerecht behandelt fühlt, der dann halt hier beweisen will, ey, sag mal, hättet ihr mich mal mitgenommen.
Trotz Reaktion.
Genau.
Was wolltest du fragen?
Ich wollte gar nichts fragen. Ich wollte eine Anregung geben. Und zwar zum Jubiläum, zum 50. würde ich vorschlagen,
Martin Grüning einzuladen.
Nein, fast. Du lässt das sein mit dem Race Director Amt in dem Jahr und stellst dich selbst mal der Distanz. Und dann geht es einfach in dem Jahr nicht um Rekorde, sondern es geht um, und darum geht es ja eh vor allen Dingen auch bei eurem BMW Berlin Marathon, geht es einfach um die vielen zigtausenden Freizeitläufer. Du lässt das mit dem Weltrekord sein, du mischst dich in die Gruppe ein und versuchst deinen ersten Sub 250 Marathon. Nee, oder bist du schon?
Ja. Sehr gut. Nee. Für mich wäre der Viererschnitt noch, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch relevant sein könnte.
Wenn du
für mich
jetzt mit dem Training beginnst.
Genau, als Vollprofi könnte ich es vielleicht schaffen, ja.
Ja, spannend, aber habt ihr
ich
euch...
Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, ich wüsste, wo ich ins Trainingslager fahre, aber erzähl.
Habt ihr euch, wenn du sagst 50 Jahre Berlin-Marathon, habt ihr euch was überlegt? Also wollt ihr noch mehr Leute eventuell zulassen? Ist das eine Möglichkeit, dass ihr sagt, wir füllen auf bis zum Brandenburger Tor hinten?
Ach ja, ich glaube, wir sind noch nicht bereit, alle uns so tief in die Karten gucken zu lassen.
Okay.
Macht euch auf was Schönes gefasst. Also wir werden hoffentlich
cool.
Was also, Tolles auf die Beine stellen.
Startplätze für alle.
Vielen, vielen Dank, genau. Lieber Marc, dass du hier zu gerne. Uns in den Podcast gekommen bist, dass du uns so kundig hast teilhaben lassen an deinem schweren Amt als Race Director. Der Mr. Weltrekord. Wir entlassen dich gerne und dann wird es einen weiteren Podcast geben zu dem Jubiläum sicherlich im nächsten Jahr, wo du uns dann sagen kannst, was für uns Normalos da alles in Berlin auch geboten wird, neben Weltrekorden 2024.
Ja, sehr gerne. Bin ich gerne bereit, dass wir uns dann nochmal austauschen und hat mir auch Spaß gemacht, heute mit euch ein bisschen darüber zu plauschen.
Cool, mach's gut, lieber Marc. Oder hattest du noch was?
Nee, ich bin wunschlos glücklich und freue mich auf alles, was da so kommt in den nächsten Jahren.
Okay, ciao.
Mach's gut.
Tschüss.
Ihr merkt, hinter den Kulissen passiert viel und wir können nur gespannt abwarten, was vielleicht sogar noch diesen Herbst oder im nächsten Frühjahr oder eben auch generell sich noch tun wird in Sachen Marathon und den wahnsinnig schnellen Zielzeiten. Wir sind genauso gespannt wie ihr und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört hier beim Runner's World Podcast. Abonniert uns sehr gerne, dann verpasst ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall. Bis dahin habt immer viel Spaß beim Laufen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.